So, während der Osterzeit, da kommt mir immer wieder ein Satz in die Ohren. Wie kann Gott das zulassen? Wie kann er seinen eigenen und einzigen Sohn am Kreuz sterben lassen? Meine Frau, die hat einst mal an der evangelischen Fachhochschule in Berlin studiert und dort war eine Religionslehrerin, die vor der gesamten Klasse gesagt hat, warum macht Gott das? Und ihr Fazit ist im Grunde genommen gewesen, dass sie an einen so einen grausamen Gott gar nicht glauben möchte. Sie möchte ihn nicht anbeten. Eine Religionslehrerin. Oder da kommen Teenies auf mich zu, weil Klassenkameraden behaupten, dass Gott ein brutaler und grausamer Gott sei. Also unsere Gemeindeteenies wissen schon oder ahnen, dass das nicht richtig ist, was die Klassenkameraden sagen, aber die können das nicht in Worte fassen. Die können das nicht richtig begründen, warum das anders ist. Wenn man einfach zum ersten Mal mit dieser Sicht konfrontiert wird, dann steht man vielleicht erstmal still da. Man weiß nicht, was man sagen soll. Und auf jeden Fall begründen viele Menschen so ihren Atheismus. Sie glauben einfach nicht an Gott. Und damit diese Grausamkeit Gottes nicht fortgeführt wird oder dass man sich daran erinnert, sollen die christlichen Feiertage abgeschafft werden. Da wird aus St. Martin das Lichterfest, aus Himmelfahrt ist schon der Vatertag geworden, aber anders als es jetzt Dieter Härtlein begründet hat. Oder andere Vorschläge sind, dass Ostern oder aber auch Himmelfahrt als Evolutionstag gefeiert wird. Und heute feiern wir bewusst Christi Himmelfahrt. Jesus Christus ist in den Himmel aufgefahren. Dazu gibt es natürlich auch einige Texte in der Bibel. Und ich lese aus dem Lukas-Evangelium die Verse, Kapitel 24, die Verse 44 bis 53. Also Lukas 24, die allerletzten Verse. Wer mitlesen möchte, Lukas 24. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnet, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Wenn man in der Bibel liest, also wenn man die Evangelien liest, das steht dann ganz oft, und die Jünger verstanden nicht, oder die Jünger verstanden aber nicht, was Jesus sagte. Also nicht nur die Jesus vielleicht zum ersten Mal hörten, verstanden ihn nicht, sondern seine engsten Vertrauten hatten oft keinen Plan, was Jesus von ihnen wollte oder was er gesagt hatte. Vor kurzem hatten wir ja diesen Comedy-Abend hier, das Programm hieß Fischaugen und da war auch immer wieder zu sehen, auf eine lustige Art und Weise, wie ahnungslos eigentlich die Jünger waren. Also die Jünger verstanden ihn nicht. Und was sie überhaupt nicht verstanden haben, ist, wenn er eigentlich von seinem eigenen Tod gesprochen hat. Da gab es auch mal eine ganz heftige Auseinandersetzung mit Petrus. Da erzählt Jesus von seinem Leiden, dass die Hohepriester, die Schriftgelehrten ihn töten werden. Und dann, das konnte Petrus nicht annehmen. Da steht dann, und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Haben es nicht verstanden. Aber jetzt im Kapitel 24, Lukas, ganz am Ende lesen wir, da öffnet er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Jetzt, nachdem Jesus auferstanden ist, verstehen die Jünger. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Moses, in den Propheten und im Psalm. So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Halten wir mal jetzt fest. Erst von Jesu Auferstehung her konnten die Jünger den Sinn seines Leidens erst verstehen und begreifen. Und das ist bis heute auch bei uns so. Wäre Jesus jetzt am Kreuz gestorben und er wäre tot geblieben, kein Mensch würde heute noch seinen Namen kennen. Geschweige denn, dass er in kurzer Zeit, in der er über diese Erde gewandert ist, was er überhaupt getan hat unter den Menschen, würde sich wahrscheinlich kein Mensch mehr daran erinnern. Seine Wunder, seine Heilung wären vielleicht schon seit Jahrhunderten vergessen. Es gäbe kein Christentum, es gäbe keine Christen. Wir würden uns hier gar nicht versammeln. Und es gäbe wohl unter uns auch die Liebe nicht, die eigentlich von ihm kommt, die er gelehrt hat, die Hoffnung spendet. Aber die Geschichte endet ja nicht so. Die Geschichte geht weiter. Er ist nach wenigen Tagen wieder auferstanden. Jesus ist nicht mehr tot, er lebt. Jesus lebt also. Und erst dann, wo sie ihn lebendig sehen, obwohl sie ihn sterben haben sehen, verstehen sie diesen ganzen Zusammenhang von Sendung, Leidensweg, Sterben. Wie kann Gott das zulassen? Warum kann er seinen Sohn einfach sterben lassen? Ist es dabei stehen geblieben? Nein. Die Menschen, die glauben, dass Gott ein grausamer Gott sei, haben den großen Zusammenhang noch nicht verstanden. Sie sehen nur den toten Jesus am Kreuz. Sie bleiben stehen in dieser Tragödie. Sie schauen den Film vielleicht gar nicht erst weiter, dass es ein Happy End gibt. Warum musste Gott sterben? Damit endlich wahre Vergebung der Sünden es geben kann. Damit man an das Werk Jesu glauben kann, musste Jesus sterben. Damit unser Leben verändert werden kann. Und das Geniale ist, dass nicht nur wenige Zugang nun haben zu dieser Vergebung, zu dieser lebensveränderten Kraft, sondern alle Menschen. In unserem Predigtext heißt es alle Völker. Und in der Bibel steht das nicht nur an dieser Stelle, sondern ganz oft. Jeder Mensch auf dieser Welt kann diese Vergebung haben, also an diesem Happy End teilnehmen. Aber dafür muss alles von der Auferstehung her gesehen werden. Jesu Auferstehung ist sozusagen dieser hermeneutische Schlüssel zum Verstehen der gesamten Jesusgeschichte und der gesamten Schrift an sich. Wenn man von der Auferstehung zurückblickt, kann man erst den Weg nach Jerusalem und die Zeit der Passion als gottgewollten Weg der Herrlichkeit sehen, als Erhöhung. Sein Tod ist dann auf Ängste mit seiner Sendung zu verstehen, also mit seinem Auftrag verbunden. Er soll suchen und er soll retten. Und zwar das Verlorene. Und das tut er, indem er sich den Armen zuwendet, den Erniedrigten, denen es nicht gut geht. Und das Kreuz ist dann der Ort, wo er sich ausdrücklich den Verlorenen zuwendet und ihnen ihre Sünden vergibt. Dein Gott ist ein grausamer Gott. Dass dem nicht so ist, das wissen wir, die wir hier sitzen und ich, der hier steht, das wissen wir. Unser Gott ist nicht grausam. Aber nicht alle Menschen wissen das. Nicht alle Menschen sind davon überzeugt, weil sie immer noch auf das Kreuz schauen mit dem toten Jesus. Daher kommt noch der Auftrag, den Jesus hinterher schiebt. Seid dafür Zeugen und fangt in Jerusalem an. Und das haben sie getan, die Jünger zuerst, die Evangelisten, aber auch die ganz einfachen Christen der ersten Gemeinde. Und durch den Apostel Paulus wurde es dann noch in der bekannten Welt weitergeführt. Griechenland, Rom und später dann überall auf der Erde. Und dass die Jünger, die Evangelisten und die anderen Christen von damals und bis heute das predigen konnten, dass sie Christus predigen konnten, hat mit dem Geschenk zu tun, dass der Auferstandene seinen Leuten ankündigt. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Im Neuen Testament wird diese Kraft der Höhe auch Tröster genannt. Das ist der Heilige Geist. Ohne sein Wirken glauben die Menschen nicht an Jesus Christus. Denn er ist es, der uns zum Glauben an Jesus führt. Uns anhält, an seiner Hand zu bleiben. Und andere Menschen davon zu erzählen, dazu bewegt er uns. Wir erzählen ihnen, wo Gott uns geholfen hat, wo wir ihn erlebt haben, in seiner Liebe, in seiner Großzügigkeit. Und das ist das Evangelium. So verstehen Menschen, dass Jesus lebt und nicht tot ist. Und das ist der Weg des Heils im Grunde genommen. In der Apostelgeschichte gibt es eine Stelle, wo eine Frau dann plötzlich schreit zu einer Menschenmenge, hört diesen Menschen zu, hört den Jüngern zu, die gerade predigen. Die wissen, wie es geht, wie der Weg zum Heil ist. Und das sollen wir auch tun. Was hat das mit Himmelfahrt zu tun? Im Grunde genommen gehört ja Auferstehung alles so mehr zu Ostern, so ein paar Wochen vorher. Lesen wir noch einmal die letzten Verse, die Himmelfahrt Christi beschreiben. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Das ist das erste Mal, dass wir davon hören oder lesen, im Evangelium, dass Jesus seine Jünger richtig segnet. Durch seine Auferstehung ist er sozusagen schon näher zu Gott gerückt. Von Gott kommt ja der ganze Segen. Und indem er näher gerückt ist zu Gott, kann er diesen Segen aussprechen. Und zum ersten Mal hören wir auch davon, dass die Jünger Jesus richtig anbeten. Sie preisen ihn. Und Anbetung war zuvor nur Gott vorbehalten. Nur Gott. Für uns ist das nun der Hinweis darauf, dass Jesus, der Auferstandene, jetzt in eine himmlische Region gehört. Oder wie es auch im Glaubensbekenntnis bezeugt wird oder gesagt wird, nun sitzt er zur Rechten Gottes. Die Himmelfahrt Christi, wie sie Lukas erzählt, ist keine Sensation. Sie ist eigentlich selbstverständlich für Jesus. Er scheidet einfach von den Jüngern und fährt auf in den Himmel. Sein Auftrag ist einfach vorbei. Durch die Aufnahme in den Himmel ist er nun in der Lage, für das Heil der Menschen wirken zu können, vor allem durch die Gabe des Heiligen Geistes. Nun sind Christen mit Jesus richtig verbunden, was von Raum und Zeit nicht abhängig ist. Wenn man zu seiner Lebenszeit da gewesen wäre und Gemeinschaft haben wollte mit Jesus, dann musste man am gleichen Fleck und zur gleichen Zeit da sein, wo er auch war. Und das ist nun, ja, das muss man nicht mehr. Es ist zeit- und räumlich unabhängig. Und so konnte Martin Luther auch damals sagen, da auf Erden war, war er uns fern. Jetzt ist er uns nah, als Erhöhter. Die Jünger und alle Christen damals und heute können jetzt ohne seine leibhaftige Nähe auskommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und der Heilige Geist hilft uns zum Glauben an ihm und zu einem Leben in seiner Spur und als Zeugen seiner Herrlichkeit, als Zeugen seiner Liebe, die uns widerfahren ist. Und deswegen haben wir auch Grund zu dieser großen Freude. Deswegen können wir Gott loben und preisen. Deswegen können wir ihn anbeten. Jesus Christus ist auch heute noch bei uns. Er hat ja diesen Heiligen Geist uns gesendet. Er ist bei uns. Er hat uns versprochen und verheißen. Und dieser Geist trägt also sozusagen die Züge von Jesus in sich. Er tut unter uns, was Jesus getan hätte. Er redet mit uns, wie Jesus mit uns geredet hätte. Er vertritt Jesus bei uns mit seiner Liebe, seiner Treue, aber auch mit seinem Auftrag und seinem Ansporn. Er tröstet uns, wenn wir Trost brauchen. Er gibt uns Mut und Kraft, wenn wir allein nicht mehr weiter können. Er schenkt uns aber auch Freude, die unser Leben schön und lebenswert macht und uns Gott danken und ihn loben lässt. Und wenn nun jemand zu mir kommt und meint, dass er nicht an Gott glauben könne, weil Gott Jesus sterben hat lassen, dann kann ich nur erwidern, nein. Jesus ist nicht tot. Er lebt und er sitzt zu Rechten Gottes. Er ist im Himmel. Gott hat ihn nicht einfach sterben lassen. Nein, er hat ihn sogar erhöht. Er hat ihn zu sich genommen. Er ist nun im Himmel und deswegen ist er mir ganz nah und deswegen kann er dir auch ganz nah sein. Wenn du diese Verheißung auch annimmst oder dieses Geschehen reflektierst aus seiner Auferstehung her. Und dann ist der Gott kein grausamer Gott, sondern ein liebender Gott, ein liebender Vater. Und so kann man ihn nämlich auch annehmen.